Spannend, jetzt mal die Perspektive zu wechseln. Die Perspektive von unten habe ich in diesem Jahr schon einige Male genossen und euch jetzt so alle miteinander zu sehen, ist wirklich schön. Seit über 33 Jahren investiere ich mein Leben in Gemeindegründung und Gemeindeaufbau. Mit 19 Jahren kam ich zum Glauben und jetzt fangen die einen an zu rechnen, wie alt ich bin. Ich kam zum Glauben, kam in eine Gemeinde hinein und habe begonnen, in der Jugendarbeit mitzuarbeiten, als normales Gemeindeglied. Während dem Theologiestudium haben wir uns investiert in Gemeindeaufbau. Dann wurden wir als junge Familie ausgesandt von der Vision Europa nach Österreich, nach Dornbirn, um dort eine Gemeinde zu gründen und aufzubauen. Irgendwann war diese Gemeinde selbstständig und ich habe mich investiert als leitender Pastor mit mehreren Angestellten in den Aufbau der Gemeinde. Dann wurde ich berufen in die Leitung der Vision Europa und jetzt hat sich nochmals einiges verändert, so dass es heute so ausschaut, dass ich in der Leitung der FEG Schweiz bin, also angestellt von der FEG Schweiz und zuständig für den ganzen Bereich Mission und Gemeindegründung. Das heißt, ich bin in der Vision Schweiz im Missionsrat dabei, ich leite die Vision Europa, ich bin im Vorstand von SAM Global, also alles in meinem Leben dreht sich um Gemeinde, Gemeindegründung, Mission, Evangelisation. Und so unterrichte ich auch im Seminar für biblische Theologie, Gemeindegründung und Gemeindeaufbau. Alles dreht sich um Gemeinde. Dann hat mich eine Gemeinde vor kurzem eingeladen und hat gefragt, könntest du nicht kommen und eine Predigt halten zum Thema I love my church. Ich liebe die Gemeinde. Und ich gedacht, ja natürlich, ich meine, ich habe ja genügend Material. Was ich damals nicht wusste war, dass sie mir einen bestimmten Predigttext geben. Ich habe diesen Text gelesen und habe gedacht, okay, der spielt schon eine Rolle in meinem Unterricht, aber in 5 Minuten ist er abgehandelt. Also soll ich da eine ganze Predigt drüber halten? Dann haben sie mir noch den Titel gegeben, Bauenweisheiten, hätte ich mir auch nie ausgesucht. Aber ich habe mich dann begonnen, mit diesem Text intensiv auseinanderzusetzen. Und als dann von der Stammi die Anfrage kam, könntest du nicht in diese Predigtreihe Volltreffer eine Predigt halten, habe ich gedacht, ja, weil ich bin so voll getroffen worden von diesem Text. Und ich hoffe, dass ich einiges von dem euch heute vermitteln kann. Also wer eine Bibel dabei hat, egal in welcher Form, kann sie mal aufschlagen oder aufwischen. 1. Korinther 3, die Verse 4 bis 9, wir werden diesem Text entlang gehen und ich hoffe, dass wir verstehen können, um was es geht. Und als David so begonnen hat in der Einleitung mit dem kompetenten Publikum, bekam ich weiche Knie und dann habe ich mir gedacht, ja, ich gebe ja nur das weiter, was die kompetenteste Person zu bauen, Weisheiten zu sagen hat. Und das ist Gott. Also wir wollen versuchen, diesen Text zu verstehen. Bauenweisheiten. In diesem Text lesen wir unter anderem Folgendes. Ihr, und Paulus schreibt an eine Ortsgemeinde, die Gemeinde von Korinth, ihr seid Gottes Ackerfeld. Ich weiß nicht, was das alles auslöst jetzt in deinem Kopf. Ihr seid Gottes Ackerfeld. So viel Dreck? Oder ganz anders? Ihr seid Gottes Garten. Ihr seid Gottes Grund und Boden. Ihr seid Gottes Ackerfeld, auf dem eine reife Ernte heranwachsen kann und sich xx-fach multiplizieren kann. Ich finde diesen Gedanken absolut faszinierend. Die Gemeinde, die Stammi, ist Gottes Ackerfeld. Und ich darf zu diesem Ackerfeld gehören. Ich darf Teil von diesem Ackerfeld sein. Also geht es um Bauenweisheiten. Nun, heute bin ich unter anderem für etwa 150 Mitarbeitende in 15 Ländern auf dieser Welt, auf 3 Kontinenten, mitverantwortlich. Das heißt, ich habe viel mit Leitern zu tun, ich habe mit Gemeinden zu tun, ich werde in Gemeinden gerufen für Gemeindeberatung. Und ganz ehrlich, manchmal bleibt mir dann dieses "Ich liebe die Gemeinde" auch im Halse stecken. Es gibt auch ganz viel Not in Gemeinden. Habe ich selber erlebt, erlebe es jetzt immer wieder. Ein Beispiel. Da ist eine Gemeinde, und sie hat überhaupt keinen Zusammenhang mit der Stammi. Da ist eine Gemeinde, die hat 2 Pastoren. Mit der Zeit merkt man, dass mit der Gemeinde etwas passiert. Nämlich jeder von diesen Pastoren bekommt dann im Laufe der Zeit zu seinem Fanclub. Die einen finden den viel besser, die anderen den anderen. Und dann plötzlich hört man so Sätze in der Gemeinde wie: "Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Bist du jetzt für uns oder gegen uns?" Und es beginnt so eine Abwärtsspirale in einer Gemeinde. Gruppenbildung, Spaltungspilz, bis hin, dass eine Gemeinde dann wirklich eine Spaltung erleben kann. Ich musste diesen Prozess bei einigen Gemeinden mit anschauen, war völlig ohnmächtig, war nur dankbar, dass ich nicht Teil der Leitung war, aber sonst konnte ich nichts tun. Und offensichtlich ging es dem Apostel Paulus genau gleich. Er schreibt an eine Gemeinde, die er selber gegründet hat. Und jetzt merkt er, dass in dieser Gemeinde ein Prozess passiert, der in eine Abwärtsspirale führt. Und er versucht einzugreifen, er schreibt einen Brief und schreibt Folgendes. 1. Korinther 3, Vers 4 bis 5. Der eine sagt: "Ich bin ein Anhänger von Paulus." Der andere: "Ich von Apollos." Hey Leute, so reden Menschen, die Gott nicht kennen. Was ist schon Apollos? Was ist schon Paulus? Wie schnell gibt es christliche Fanclubs? Die einen finden den Referenten super, die anderen den Autoren, die einen schwärmen für den Lehrer, die anderen für den Propheten, die einen kämpfen für diese Gemeindeform und die anderen finden, diese Gemeindeform ist richtig. Und es kommt zu Spannungen, es kommt zu Konflikten, es kommt zu Cliquenbildungen. Die einen werden hochgejubelt, über die anderen wird schlecht geredet, drunter gemacht. Und Paulus sagt: Hey Leute, so verhalten sich Menschen, die Gott nicht begegnet sind, die ihn nicht kennen, die Jesus nicht nachfolgen. Und deswegen fühlt sich Paulus gezwungen, dieser Gemeinde die göttlichen Bauenweisheiten beizubringen. Und er beginnt folgendermaßen eine erste göttliche Bauenweisheit. Gott ist es, der zum Dienst auf seinem Feld, auf seinem Acker, in seiner Gemeinde, in seinem Garten, es ist Gott, der Menschen beauftragt, sich dort einzusetzen. Vers 5. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus, dass ihr euch unseretwegen streitet? Wir sind doch nur Diener. Durch uns hat Gott euch zum Glauben geführt. Jeder von uns hat die Arbeit getan, die der Herr ihm auftrug. Auf Gottes Ackerfeld arbeiten keine Stars, Idole, Herren, sondern jeder, der sich auf dem Ackerfeld Gottes einsetzt, ob leitende Mitarbeiter, ob Pastoren, ob Mitarbeiter, egal wie, aus der Sicht des Eigentümers von diesem Acker sind es alles nur Diener. Alle gleich, alle Diener, mit verschiedenen Aufgaben, ja, mit verschiedenen Verantwortungen, aber nur dienen. Paulus und Apollos haben sich eingesetzt, dass Menschen Jesus Christus kennenlernen konnten. Sie haben das Evangelium geteilt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Sie haben diese Menschen unterstützt, im Glauben zu wachsen. Sie haben eigentlich nur das getan, was Jesus jedem Jünger als Grundauftrag mit auf den Weg gegeben hat. Macht andere Menschen zu meinen Jüngern. Nun, wenn ich einen Menschen zum Glauben an Jesus führen kann, und ich durfte das einige Mal erleben, so geistliche Hebamme sein, finde ich absolut erhebend, dann können auch gewisse Bindungen entstehen. Ich bin den Leuten, die mich zum Glauben geführt haben, bis heute enorm dankbar. Ich habe viele Beziehungen zu Menschen, denen ich helfen konnte, Jesus zu finden, zum Teil über Jahrzehnte tiefe Beziehungen. Und trotzdem darf das nicht dazu führen, dass man solche Leute auf einen besonderen Sockel stellt. Paulus betont hier etwas sehr Interessantes. Er sagt, Gott hat euch zum Glauben geführt. Gott? Ja gut, durch uns, ja. Aber das ist eigentlich unerheblich. Es ist Gott, der Menschen zum Glauben führt. Er will uns gebrauchen als Werkzeuge, ja. Aber das Entscheidende tut Gott. Und ich habe mich gefreut über diese Zeit der Anbetung, weil sie geholfen hat, Gott ins Zentrum zu stellen. Und wenn wir diesen Text anschauen von Paulus, dann versucht er alles, um Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Es ist Gott, der wirkt. Es ist Gott, der beauftragt. Es ist Gott, der die Begabungen schenkt. Es ist Gott, der das Wachstum hergibt. Es ist Gott. Gott muss im Zentrum sein. Und wenn wir beginnen, Diener Gottes in einer falschen Weise hochzujubeln, dann nehmen wir Gott die Ehre weg, die ihm gebührt. Genauso wenig, wie wenn wir Diener Gottes schlecht machen. Sollten wir auch nicht tun. Paulus geht weiter und sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Also Paulus kam nach Korinth, hat das Evangelium verkündigt, es kamen Menschen zum Glauben. Er hat ihnen deutlich gemacht, Jesus nachfolgen bedeutet immer in einer Gemeinschaft unterwegs zu sein mit anderen, Jesus nachzufolgen. Und er hat diese Gemeinde gegründet und deswegen redet er davon, dass er die Gemeinde gepflanzt hat. Man spricht im englischsprachigen Raum bis heute bei Gemeindegründung von Church Planting, Gemeindepflanzen. Und dann kam Apollos offensichtlich später dazu, auch er hat Menschen zum Glauben geführt, aber sein Fokus war dann eher das Begießen, das Kümmern um die Pflanzen, die Paulus da schon gesetzt hat, den Hirtendienst, Menschen, die Jüngerschaft weiterbringen und so weiter und so fort. Das heißt, die beiden haben nur das getan, was Jesus seinen Jüngern, seinen Nachfolgern als allgemeinen Auftrag gegeben hat. Macht Menschen zu Jüngern. Und wenn wir das machen, Menschen zu Jüngern zu machen, dann passiert ein Zweifaches. Dann werden neue Gemeinden gegründet. Ich staune immer wieder, wie oft ich das höre in der Schweiz. Wieso sollen wir noch neue Gemeinden gründen? Und das sagen immer Menschen in einer Gemeinde, die irgendwann einmal gegründet wurde. Sonst würde es sie ja nicht geben. Wir brauchen noch hunderte von neuen Gemeinden, tausende von neuen Gemeinden, um unser Land wieder mit dem Evangelium zu durchdringen. Aber die Gemeinden werden auch weiterentwickelt. Es geht vorwärts. Aber der entscheidende Punkt ist folgender. Das Wichtigste ist der Bauer, der Gärtner. Könnte man meinen. Und Paulus sagt, nein, nein, der ist überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist, dass Gott das Wachstum schenkt. Das ist das Entscheidende. Gott schenkt Wachstum. Ich war mal bei einem Vortrag von einem christlichen Chirurgen. Und er hat referiert über die neuesten Möglichkeiten im chirurgischen Bereich. vor einem weltlichen Publikum. Und dann sagt er am Schluss von seinem Vortrag Folgendes. Aber wissen Sie, das wirklich Entscheidende, das können wir Chirurgen nicht tun. Nämlich, dass alles, was wir da so aufgeschnitten und zusammengenäht haben, dass das wieder zusammenwächst und ganz heil wird, das braucht Hunderte von Wunden, auf die wir Chirurgen überhaupt keinen Einfluss haben. Das Entscheidende tut Gott, hat er gesagt. Hat mich sehr beeindruckt. Der Erfolg in der Mission ist also nicht einfach das Resultat der super Arbeit dieser Missionare, sondern Gott hat das Wachstum geschenkt. Der Erfolg von christlichen Leitern kann nicht reduziert werden auf ihre außergewöhnlichen Begabungen. Erstens haben sie die Begabungen auch schon von Gott. Und es ist Gott, der das wirkt, dass da etwas entstehen kann. Das Wachstum einer Gemeinde ist nicht einfach nur das Resultat von guter Leiterschaft, sondern von einem Wunder, das Gott gewirkt hat. Natürlich, und das ist die andere Seite, natürlich kann ein Bauer verhindern, dass irgendwas wächst. Das kann er. Oder wenn er jede Pflanze, die er pflanzt, gerade wieder ausreißt, dann wird es nicht funktionieren. Wenn er das Ackerfeld das ganze Jahr überpflügt, ja, dann wird auch nichts wachsen können. Oder wenn er es so gut meint mit Bewässern, dass alles ersäuft, ja, dann kann es auch nicht funktionieren. Also der Bauer hat die Macht, Wachstum zu verhindern. Aber er hat nicht die Fähigkeit, Wachstum zu bewirken. Und das ist der entscheidende Punkt. Das dürfen wir in unserer eigenen Arbeit sehr eindrücklich erleben. Dieses Wachstum, diese Wunde, die Gott getan hat, die wir bis heute nicht erklären konnten. Nur so konnten wir miterleben, wie aus einer Gruppe von 8 Leuten im Lauf der Zeit eine Gemeinde mit 250 Leuten herangewachsen ist. Nur so konnten wir erleben, wie Menschen aus Verlorenheit gerettet wurden und zu hingegebenen Jüngern wurden und Jesus nachgefolgt ist, nur weil Gott das Wachstum geschenkt hat. Ich kann noch so viel pflanzen, begießen und pflegen. Ich kann kein Wachstum bewirken. Und da spielen ja noch ganz andere Faktoren eine Rolle als nur der Gärtner oder Bauer. Zum Beispiel die Beschaffenheit des Bodens. Die können wir heute schon ziemlich manipulieren. Aber in einer Wüste eine Plantage zu schaffen, ist immer noch sehr, sehr anspruchsvoll. Aber auf das Wetter haben wir überhaupt keinen Einfluss. Und das ist doch auch entscheidend für das Wachstum. Frucht ist immer das Resultat von Gottes Wirken. Das ist die zweite Bauernweisheit. Gott schenkt Frucht aus dem Dienst in seinem Feld. Und wir lesen da weiter in Vers 7. Auf wen kommt es denn an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt auf Gott. Als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, irgendwie hat Paulus so ein Bild vor sich. Also so ein Pflänzchen einpflanzen und mit der Gießkanne rumrennen, das kann jeder. Warum so lange Theologie studieren? Also kann jeder. Und er sagt, das ist nichts Besonderes. Der entscheidende Faktor ist Gott. Aber lassen wir uns das mal auf der Zunge zergehen, was Paulus da sagt. Auf wen kommt es an? Auf dich nicht? Das ist doch ein Schwertstich in ein Grundbedürfnis, das wir haben. Wir wollen doch jemand sein. Wir wollen doch was bewirken. Wir wollen doch bisschen Anerkennung, bisschen. Nicht übertrieben, aber ein bisschen. Man muss doch sehen, was wir tun. Paulus, wieso machst du dich und deinen Dienst so klein? Damit machst du unseren Dienst und uns zu null. Weil Paulus verstanden hat, mein Wert und meine Identität hängt nicht an dem, was rausschaut, sondern an dem, zu dem ich gehöre. Und er hat seinen Wert und seine Bedeutung darin gefunden, dass er zu dem wahren Jemand gehört, zum allmächtigen Gott. Und er hat das als unglaubliches Vorrecht empfunden, ein Diener des lebendigen Gottes zu sein. Das war sein Wert, seine Bedeutung, seine Anerkennung. Und darauf hat er sich verlassen. Wisst ihr, je größer Gott in unserem Leben ist, desto unabhängiger werden wir von dem, wie Menschen gerade mal so reagieren auf uns. Und zwar positiv wie negativ. Je größer Gott ist, desto unabhängig werden wir in diesem Punkt. Stellt euch mal vor, eine Gemeindeleitung bekommt ein Bewerbungsschreiben eines Pastors. Er möchte gern Pastor werden in dieser Gemeinde. Und der Vorsteher dieser Gemeinde liest dieses Bewerbungsschreiben vor. Und die Gemeindeleitung hört folgende Worte. Ich kann mit Überzeugungskraft predigen und wage es auch, unangenehme Themen auf den Punkt zu bringen. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, die in christlichen Kreisen sehr bekannt sind. Auch bin ich gern bereit, trotz einer hundertprozentigen Anstellung einem Nebenerwerb in meinem alten Beruf nachzugehen, um die Gemeindefinanzen nicht allzu stark zu belasten. Um ehrlich zu sein, gibt es auch einige Punkte in meinem Lebenslauf, die von gewissen Leuten als nicht ideal angesehen werden. Ich bin noch nie länger als 3 Jahre ununterbrochen in einer Gemeinde geblieben. Auch bin ich schon 3 bis 4 Mal kurz in U-Haft gesessen wegen Ungereimtheiten. Meine Gesundheit würde ich entsprechend meinem Alter nicht mehr als die allerbeste bezeichnen. Die Gemeinden, in denen ich diente, waren im Allgemeinen klein, obwohl sie in großen Städten waren. Verwaltungsarbeit war nicht so meine Stärke. Ich bin eher als einer bekannt, der mitunter vergisst, wen er getauft hat. Mit den Vorstehern anderer religiöser Gemeinschaften am Ort verstehe ich mich meistens nicht sonderlich. Dieses Bewerbungsschreiben hat eine intensive Diskussion ausgelöst in dieser Gemeindeleitung. Irgendwann hat einer dann gefragt, ja und wer ist der Absender, wer hat das geschrieben? Der Vorsteher lächelte und sagte, ja, das könnte das Bewerbungsschreiben des Apostel Paulus gewesen sein. Und diesen Mann, den die meisten Gemeinden wahrscheinlich ablehnen würden, der hat mindestens 13 Gemeinden gegründet, ein riesiges Gebiet mit dem Evangelium durchdrungen, den Acker Gottes so beackert, dass jahrhundertelang Frucht gewachsen ist darauf. Das führt uns zum nächsten Bauen Weisheit. Gott belohnt den Dienst auf seinem Feld. Vers 8. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt, die ja nichts wert sind, oder? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind, dienen demselben Ziel. Und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Nochmals macht Paulus klar, sie als beide Missionare, Apollos und Paulus, sie haben dasselbe Ziel gehabt, sie haben unterschiedliche Aufgaben gehabt, aber haben auf dasselbe Ziel hingearbeitet. Und dann kommt der Apostel auf diesen interessanten Aspekt. Wir sind nicht wichtig, aber Gott wird uns belohnen. Gott belohnt den Dienst auf seinem Feld. Gott ist großzügig, Gott lässt sich nicht lumpen, Gott will reich machen, er will belohnen. Natürlich, die Umkehrung gilt dann auch, oder? Wer nicht arbeitet und zu Gottes Ackerfeld gehört, der bekommt auch keine Belohnung. Aber Paulus setzt eigentlich voraus, jeder setzt sich da ein. Und es lohnt sich, sich einzusetzen. Egal in welcher Art und Weise. Es lohnt sich. Und dann wird es so richtig interessant, wenn wir uns fragen, nach welchem Maßstab wird denn dieser Lohn gegeben? Werden dann die Erfolgreichen noch erfolgreicher, so richtig belohnt? Und die Mittelmäßigen so mittelmäßig? Und die Versager, die müssen noch Schulden zahlen? Wie belohnt Gott? Paulus sagt, Gott belohnt nicht auf der Grundlage des Erfolgs. Gott belohnt auf der Grundlage des Einsatzes, des persönlichen Einsatzes. Ganz spannend wird es, wenn man dann in den Grundtext geht und sieht, was für ein Wort hinter dieser Übersetzung steht. Persönlicher Einsatz. Paulus gebraucht da ein Wort, das bedeutet, gemäß dem Standhalten in den Schlägen, die du bekommen hast auf dem Feld. Wow! Soll das etwa heißen, der Lohn hängt ab daran, ob ich dranbleibe, wenn es schwierig wird, wenn es hart wird, wenn es schweißtreibend wird, wenn es nerventötend wird? Ein anderes Bild ist ja Bau, oder? Bau ein Haus mit lebendigen Steinen. Ich kann mir nichts Anstrengenderes vorstellen. Die rennen immer weg. Die bleiben nie, wo du sie hingetan hast. Lebendige Steine. Auf dem Ackerfeld ist es so ähnlich. Das kann ganz schön anstrengend sein. Warum wird jetzt der Lohn gemäß dem Einsatz bezahlt und nicht gemäß des Erfolgs, wie bei uns im Normalfall? Ganz einfach. Weil der Erfolg immer das Resultat von Gottes Wirken ist. Er hat die Frucht geschaffen und hat das gemacht. Es geht um Gottes Werk. Aber offensichtlich ist unser Dienst und unser Einsatz in Gottes Augen so wertvoll, dass er es belohnen will. Theodore Roosevelt, der war ja amerikanischer Präsident vor gut 100 Jahren. Er war mal in Afrika. Und als er zurückfahren wollte in die USA, haben sie ihm einen großen Empfang gegeben, dort im Hafen. Die Musikkapelle hat gespielt, roter Teppich wurde ausgerollt. Die Leute haben ihm zugejubelt. Er stand absolut im Zentrum, betrat dann das Schiff, bekam natürlich die beste Kabine, war auch bei der ganzen Überfahrt das absolute Zentrum. Aber auf diesem Schiff war noch ein ganz anderer Passagier. War ein Missionar. Ein Missionar, der sein ganzes Leben investiert hatte in Afrika, in Gemeindegründung und Gemeindeaufbau. Als das Schiff in den USA ankam, wiederholte sich das Gleiche auf amerikanischem Boden. Der Präsident wurde zugejubelt, Musikkapelle spielte, roter Teppich wurde ausgerollt. Und der Missionar verließ das Schiff. Und da war keine einzige Person, die ihn erwartete, die ihn empfang nahm. Er ging in ein schäbiges Hotel, suchte sein Zimmer auf, ging auf die Knie und betete: Herr Jesus, ich will mich nicht beklagen, aber ich fühle mich so einsam. Ich habe mein ganzes Leben investiert in dein Reich. Ich habe viele Schläge ausgehalten. Ich habe erlebt, wie meine Frau verstarb auf dem Missionsfeld. Ich musste zuschauen, wie all meine Kinder starben auf dem Missionsfeld. Und ich komme zurück und es interessiert niemanden. Niemand. Und dann hat er das Gefühl, als würde Jesus den Arm um ihn legen und ihm sagen, mein liebes Kind, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich habe mich auch so gefühlt. Weißt du, du bist nicht allein. Aber du bist auch noch nicht zu Hause. Wenn du nach Hause kommst, wirst du einen würdigen Empfang erleben. Und dieses Erlebnis im Gebet hat die Perspektive von diesem Missionar völlig verändert. Und es führt zur letzten Bauernweisheit. Gott will mit uns zusammen erfolgreich sein. Im Schlussvers lesen wir, wir sind also Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Paulus versucht noch einmal mit aller zur Verfügung stehenden Macht, die er hat und Autorität, Gott ins Zentrum zu stellen. Warum? Weil ein Prinzip in jeder Gemeinde, die ich bisher erlebt habe, funktioniert. Je größer Gott gemacht wird in einer Gemeinde, desto kleiner sind die Probleme. Und je kleiner Gott gemacht wird in einer Gemeinde, desto größer sind die Probleme. Ganz einfach. Funktioniert immer. Gott gehört ins Zentrum. Die Gemeinde ist Gottes Verpflanzung. Kein Mensch hat ein Anrecht auf die Gemeinde Jesu. Keiner. Sie ist Gottes Grund und Boden. Sie ist Gottes heiliger Boden, auf dem er eine Ernte heranwachsen lässt. Gott könnte ja seine Gemeinde ohne uns bauen. Er hätte 100.000-fach weniger Stress und er wäre schon längst fertig. Aber aus irgendeinem Grund hat er sich entschlossen, ich habe diesen Grund noch nicht herausgefunden, hat er sich entschlossen, uns zu Mitarbeitern zu machen. Und das nicht im Sinn von, dass wir auf Augenhöhe mit ihm sind. Dass wir in einer Partnerschaft mit ihm sind, so gleichberechtigt. Nein, wenn wir den Text anschauen, dann müssen wir sagen, wir sind seine Mitarbeiter. Aber alles, was wichtig ist, kommt von ihm. Von ihm kommt die Beauftragung. Von ihm kommt die Platzanweisung. Von ihm kommt die Gabe oder die Gaben. Von ihm kommt die Frucht. Von ihm kommt der Lohn. Von ihm kommt alles. Herzlich willkommen, Mitarbeiter. Ich freue mich, dass du da bist. Aber es hängt alles von mir ab. Und trotzdem nennt er uns Mitarbeiter. Und theologisch sagt dieser Vers, die Alleinwirksamkeit Gottes ist nicht Gottes Wille. Er will nicht alleine wirken, er will mit uns wirken. Er will mit uns zusammen erfolgreich sein. Und jetzt haben wir da so ein Problem, das Geheimnis von Gottes Wirken durch sündhafte, fehlerhafte, schwache Menschen. Ein Pastor hat mal so eine Predigt gehalten. Und nach der Predigt kam eine Frau auf ihn zu. Und hat gesagt, Herr Pastor, ganz herzlichen Dank für diese Predigt. Sie war wirklich gut und Gott hat mein Herz berührt. Der Pastor war ein bisschen verlegen, peinlich. Und dann sagt er, ach wissen Sie, das war nicht ich, das war der Herr. Die weise Frau schaute ihn tief in die Augen und sagte, also dann muss ich sagen, so gut war sie auch wieder nicht. Gott wirkt immer durch uns und da schwingt ganz viel von uns mit. Und das ist nie Gottes Wirken in Reinkultur. Er benutzt noch ein neues Bild, Paulus, ganz am Schluss. Dieser Vers ist ja so ein Übergangsvers von Gottes Bauenweisheiten zu Gottes Bauweisheiten. Die Gemeinde ist auch Gottes Bau, Gottes Tempel und so weiter und so fort. Ich habe mich gefragt, welche Art von Ackerfeld ist die Stammi? Und als ich mir diese Frage gestellt habe, habe ich gedacht, jetzt möchte ich zu einem Gemeindeforum einladen. Das würde sicher spannende Diskussionen auslösen. Was für ein Ackerfeld ist die Stammi? Aber bevor wir über diese Frage diskutieren können, müssen wir eine zweite Frage nehmen, die damit untrennbar zusammenhängt. Nämlich die Frage, was für ein Ackerfeld bin ich? was kann bei mir wachsen, das Gott pflanzen will. Das hängt ganz, ganz stark mit mir zusammen. Dann wird es persönlich, dann wird es konkret. Schauen wir uns diese göttlichen Bauernweisheiten nochmals ganz kurz an. Gott hat einen Auftrag an dich in seinem Garten. Hast du den erkannt? Oder hörst du ganz neu hin? Herr, mein Auftrag? Ich möchte ihn genauer erkennen. Dann das Hineingehen in diesen Auftrag mit dem Wissen. Gott schenkt die Frucht. Und Gott belohnt dann sogar den Einsatz, den ich da bringe, ob schon er die Frucht schafft. Weil Gott mit uns zusammen erfolgreich sein will. Ich will beten. Danke, Vater im Himmel, dass du uns als deine Kinder angenommen hast. Vorbehaltslos durch deinen Sohn Jesus. Aber dass wir als deine Kinder zu deinen Mitarbeitern heranwachsen sollen. Danke, dass wir zu deinem Ackerfeld gehören dürfen, zu deinem Garten. Und ich bitte dich, dass dieser Garten auch hier in der Stammi noch viel, viel mehr blüht und Frucht bringen kann, weil du mit uns zusammen erfolgreich sein willst. Hier sind wir und stellen uns dir zur Verfügung. Amen.